sind heute Abend im 2. Korinther, Kapitel 2. Der Paulus, er hat Probleme gehabt. Für ihn gab es manches aufzuräumen dort in Korinth. Vorwürfe an ihn, nicht wahrhaftig zu sein. Mal ein Ja, mal ein Nein, man weiß nicht, was meint er. Das hat ihm zu schaffen gemacht. Andere Dinge in der Gemeinde führten den Paulus zu einer intensiven Beklemmung seines Herzens. Er liebte die Gemeinde. Umso mehr war er in tiefer Sorge um sie. Würde diese Irrlehre, das Unrecht, die Verletzungen, die Sünde, die Entstellung des Evangeliums, wird es die Oberhand gewinnen und ihn letztendlich trennen von seiner Gemeinde? Zudem kam ja noch, dass da ein Gemeindeglied wohl dabei war, das ziemlich Quertrieber hat, ziemlich verletzend war für die Gemeinde selber und auch für Paulus. Ein besonderes Fehlverhalten hat er sich, mit einem besonderen Fehlverhalten hat er sich wohl schuldig gemacht, dass der Paulus und die ganze Gemeinde tief getroffen hat. Was es war, wird uns letztendlich nicht im Detail berichtet. Aber wie schwer die gesamte Situation in der Gemeinde und wie aufgewühlt der Paulus war, das wird in Vers 4 deutlich. Ich lese gerade mal diesen Vers. Denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe besonders zu euch. Paulus wollte sehr gerne diese Gemeinde in Korinth wieder besuchen. Aber die seelsorgerliche Feinfühligkeit lässt ihn vorerst einfach Abstand nehmen davon. In einem Brief, nämlich diesem Tränenbrief, lässt sich manches überlegter, differenzierter ausdrücken als im direkten Gespräch, wo unüberlegte Worte doch leicht Verletzungen bringen. Und jetzt lese zunächst mal die Verse 5 bis 11 aus unserem Kapitel 2. Wenn aber jemand Betrübnis angerichtet hat, der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Es ist aber genug, dass derselbe von den meisten gestraft ist, so dass ihr nun ihm desto mehr vergeben und ihn trösten sollt, damit er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, dass ihr ihm Liebe erweist. Denn darum habe ich auch geschrieben, um eure Bewährung zu erkennen, ob ihr gehorsam seid in allen Stücken. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben, um euretwillen vor Christi Angesicht. Damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Wie geht die Gemeinde mit jemandem um, der durch sein Fehlverhalten die gesamte Gemeinde traurig gemacht hat, betroffen gemacht hat? Wird derjenige ausgegrenzt, ignoriert oder gar rausgeworfen? Oder wird die Sache unter den Teppich gekehrt, vertuscht, der Mantel des Schweigens drüber kühlt? Hier in Korinth scheint die Sache wirklich so offensichtlich falsch und verletzend gewesen zu sein, dass sich die Gemeinde von dieser Person abgewendet hat. So einer hat keinen Platz bei uns. Die Grenze des Erträglichen ist überschritten. Vielleicht waren so die Reaktionen oder so ähnlich. Vielleicht war auch der Ruf der Gemeinde schon geschädigt. Wäre da ein Rauswurf nicht erforderlich gewesen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, unser Gerechtigkeitsempfinden, unser Gerechtigkeitsgefühl würde wahrscheinlich doch eher sagen, wir trennen uns. Und auch die Überlegung, wenn die Gemeinde geschädigt wird, die Gemeinschaft, raus mit ihm. Wäre das jetzt so falsch, sich zu trennen? Paulus erweist hier einen anderen Weg. Vergeben, trösten. Vergeben, trösten. Ihn aus der Isolation herausholen. So wie Jesus vergibt, so soll auch die Gemeinde als Ganzes vergeben. Der Einsicht und dem Bereuen soll doch auch die Verzeihung, die Vergebung, das Wiederaufrichten, das Hereinnehmen in die Gemeinde folgen. Für Paulus ist das die Bewährung der Gemeinde in Korinth. Es ist ein ganz elementares Zeichen für die Gemeinde. Ja, die Bewährung des Glaubens an Jesus in der Gemeinde. Es geht ja gar nicht darum, einen falschen Weg, Verfehlungen, Schuld zu verharmlosen oder zu beschönigen, sondern es geht darum, im Gespräch, in der Seelsorge aufzuzeigen, aufzuarbeiten, was falsch gelaufen ist. Eine Umkehr aber kann nur Jesus bewirken. Die Einsicht, das Verstehen, was Jesus will und was gegen Gottes Willen ist, das muss Jesus durch seinen Geist bewirken. Es ist schon ein schwieriges Feld und allzu schnell sind wir in der Gefahr, wenn sowas ist, zu verurteilen, zu richten. Ich glaube, da sind wir alle nicht frei davon. Es braucht das Bewusstsein, den Blick auch auf uns selber, um zu erkennen, wir sind allzumal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Wir leben aus der Vergebung täglich. Und das lässt uns barmherzig werden, dem anderen gegenüber. Im Bewusstsein der Vergebung unserer persönlichen Schuld dürfen wir, ja sollen wir auch wieder vergeben. Wir beten es regelmäßig in unserem Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Das gilt im Persönlichen, das gilt aber auch im Allgemeinen in der Gemeinde. Wir im Persönlichen, der persönlichen Vergebung dürfen und sollen wir auch vergeben. Wir dürfen helfen, dem anderen zurechthelfen in seinem Leben. Und denn darin zeigt sich die Liebe zum anderen. Diese Liebe, die wir zuvor von Jesus empfangen haben. Und wie wichtig, dass die Vergebung gerade auch in der Gemeinde ist, greift Paulus in Vers 10 und 11 auf nochmal. Ich lese das nochmal, die zwei Verse. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht. Damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Im Angesicht Jesu erfahren wir Vergebung. Im Angesicht Jesu sollen wir wiederum vergeben. Und in der Vergebung kommt uns die Liebe Jesu, kommt uns Jesus selber entgegen. Wenn wir die Befreiung von unserer eigenen Schuld erfahren haben, dann vergeben auch wir wieder. So ist der Wille unseres Herrn. Aber dass das nicht so einfach ist, Ich glaube, das wissen wir alle. Je älter man wird, umso deutlicher wird uns das. Das sind Verletzungen aus der Vergangenheit, Schmerzen, die immer wieder aufbrechen. Da sitzt ja oft genug ein Stachel im Herzen über Jahre. Und da ist die Frage, wie gehen wir da damit um? Es ist schon eine ernste Sache, kann doch ein ganzes Leben dadurch verbittert werden. Und gerade im zunehmenden Alter tun wir uns ja schwerer, das, was früher war, loszulassen, nicht immer vorzukramen. Aber Jesus ist immer noch größer. Und er kann das Wunder in uns tun, diese vielleicht Bitterkeit, die irgendwo ist, diese wiederkehrenden Anklagen, dieses nicht loslassen können, die Vorwürfe, dass wir all diese Dinge loslassen können, bereit werden zum Vergeben. Jesus will uns davon freimachen. Und ich kann nur euch bitten, wenn ihr sowas habt, bittet Jesus, dass er euch da hilft, dass Jesus da einfach frei macht. Ich habe heute Mittag eine Unterhaltung gehabt. Da war das ganz deutlich zu spüren, dass da jemand ist, der vergeben möchte, aber immer wieder kommt es hoch und er trägt es mit sich rum und bringt es nicht fertig. Jesus kann. Das wird Auswirkungen auf unser Leben haben, wenn Jesus uns diesen Stachel, dieses Verbitterte, dieses, was da im Innersten irgendwo steckt, was man immer wieder vorkramt, wenn er das uns wegnehmen darf, wenn wir es loslassen, das gibt Veränderung. Wo Vergebung ist, da hat wiederum auch der Satan seinen Machteinfluss verloren. Er hat keine Möglichkeit, von innen heraus immer wieder das Alte rauszulösen und für Unversöhnlichkeit zu säen. Und so den Glauben des Einzelnen und die Einheit der Gemeinde zu stören oder im schlimmsten Fall zu zerstören. Paulus war es wichtig, dass die Korinther vollständig vergeben konnten, dass alles bereinigt wurde und kein Rest Misstrauen da war, kein Vorbehalt mehr geblieben ist, der so im Verborgenen weiterschwelt und auch das Gemeindeleben irgendwo vergiftet. Und ich denke, das gilt auch für uns heute immer noch genauso. Da, wo wir Menschen beisammen sind, passieren Fehler. Und da braucht es Vergebung. Achten wir darauf, dass auch bei uns persönlich kein letzter Rest von Misstrauen und Vorbehalt zurückbleibt, sondern wir vollständig und ohne Vorbehalt vergeben können, so wie uns Jesus vorbehaltlos vergibt. Ich lese 2 Vers weiter. Da schreibt der Paulus: Als ich aber nach Troas kam, also das ist das heutige Izmir, zu predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und fuhr nach Mazedonien. Paulus ist unruhig. Und jetzt kommen wir nochmal auf der Titus. Er hat ja den Titus, den Bruder Titus, mit dem Tränenbrief nach Korinth geschickt. Und erwartete nun den Titus in Troas, dass er ihn dort wieder trifft. Und obwohl hier in Troas die Türen offen waren, hat der Paulus keine Ruhe gehabt. Konnte er nicht richtig arbeiten, konnte er nicht richtig predigen. Es ist ihm schwer gefallen. Hat keine Ruhe gehabt. Er macht sich große Sorgen um Titus. Er kommt nicht. Und so nimmt der Paulus wieder Abschied, obwohl alles offen ist. Er hätte weiter schaffen können, weiter wirken. Aber er kann nicht. Er nimmt Abschied und zieht nach Mazedonien, also das heutige Griechenland. Dem Titus entgegen. Ruhelos, getrieben, voller Not wandert der Paulus durch Griechenland. Von allen Seiten unter Druck. So beschreibt er's. Von außen mit Streit, von innen mit Angst um Titus und um die Korinther. Wir können es nachlesen, Kapitel 7, Vers 5 steht's. So beschreibt er's. Und dann kommt das Erlösende. Unterwegs in Griechenland trifft er auf den Titus. Und dieser hat gute Nachrichten von den Korinthern. Sie wollen den Paulus so gerne wiedersehen. Sie sehnen sich nach ihm. Was für eine Freude für den Paulus und eine Erlösung für diesen niedergedrückten, unter Druck stehenden Paulus. Und dann sagt er, Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns in allen Worten. Wir können förmlich spüren, wie immer Last abgefallen ist, wie ein Steuer runtergefallen ist, wie er wieder atmen kann. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden. Unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wer aber ist tüchtig dazu? Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Jesus hat dem Paulus auch hier den Sieg über die schweren Umstände geschenkt. Paulus weiß, das kommt nicht aus mir. Es hat Jesus gemacht. Jesus ist es, der zum Besten lenkt. Jesus ist es, der durch mich zu den Menschen spricht. Jesus ist es, der durch den ich einladend bin für die Menschen. Es ist schon ein besonderer und zutreffender Vergleich, wenn Paulus hier von einem Wohlgeruch spricht. Wohlgeruch Christi spricht. Ein Duft, ein Parfüm, ein durchdringender Geruch kann man ja nicht abwehren, wenn er uns umgibt. Der ist einfach da. Da kann man sich nicht davor flüchten. Man kann vielleicht Nase zuheben, wenn es unangenehm wird und man ist froh, wenn es vorbei ist, aber der Geruch ist da. Ein angenehmer Geruch, eine angenehme Sache riechen wir gern. Und der Wunsch nach mehr ist intensiver. Das kennen wir alle. Und wenn jetzt der Paulus hier uns Christen als Geruch Christi, also ich möchte sagen, als Christen, Jesus in uns, sind wir dieser Wohlgeruch für viele Menschen. Es steht hier nicht, wir sollen ein Wohlgeruch sein. Denn dann müssten wir ja leisten, dann müssten wir ja uns abmühen, müssten besser werden. Und merke, dass wir nicht besser werden. Das ist nur Krampf. Da ist diese Freude, die überspringen soll, einfach nicht da. Da ist Mühe, die uns selber Probleme macht. Nein, Jesus hat uns in uns Wohnung genommen. Und dann werden wir zum Wohlgeruch, zum Parfüm. Dann werden wir einladend für die Menschen, die offen sind. Und auch werden Menschen sich öffnen für Jesus. Diese Auswirkung können wir nicht machen. Es ist allein die Sache Jesu, der uns verändert und uns einladend macht. Aber wenn man das so überlegt, ist denn das überhaupt zu glauben? Ich, wir, ein Wohlgeruch für alle. Wenn wir uns an uns runterschauen, dann kommen wir vielleicht so manche Fragezeichen, vielleicht nicht bloß eins. Ich, fehlerhafter Mensch, mit all den Schwächen soll ein Wohlgeruch sein. Mit meinem Aufbrausen oder mit meinem Beleidigtsein oder was auch immer. Welch eine Verantwortung, könnte man meinen. Aber diese Verantwortung können wir und müssen wir nicht übernehmen. Diese Verantwortung dürfen wir getrost Gott überlassen. Denn er ist dafür zuständig. Und das lässt uns befreit leben. Aber es ist ja wie bei allen Düften, die uns in die Nase kommen. Manches ist einfach, ich sage es mal andersrum, Geschmackssache. Geruchssache. Das, was für uns köstlich riecht, angenehm, schön, riecht für den anderen vielleicht genau das Gegenteil, umgekehrt. Das stinkt. So ist es auch beim Glaubensleben, beim Glauben an Jesus Christus. Für den einen ist der Glaube an Jesus anziehend, für die anderen eher uninteressant, vielleicht sogar abstoßend. Och, schon wieder das Thema. An anderer Stelle sagt der Paulus einmal, der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Und da hat er sicher recht. Denn wir können es nicht machen. Der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Es ist ein Geheimnis, das wir nicht ergründen können. Jesus streckt die Hände aus, lädt die Menschen zu sich ein. Ohne Ausnahme, ohne Zwang. Eine Einladung eben. Jesus lässt den Menschen die Wahl. Das muss man aussehen. Er zwingt niemand. Und als Christen sind wir durch Jesus der Wohlgeruch, das Parfüm, der die Menschen vor die Wahl stellt. Möchte ich mehr wissen von diesem Jesus? Der ist so anders wie ich, der da vor mir steht. Das möchte ich auch so spüren, was er spürt. Möchte ich Jesus kennenlernen oder gang ich weg? Möchte ich Jesus kennenlernen, vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass er mein Leben umkrempelt, dass nichts bleibt, wie es ist, dass er Neues schafft in mir? Oder lehne ich es doch kategorisch ab, weil ich allergisch bin dagegen, auf diesen Anspruch Jesu an mich? Denn das merkt ja wahrscheinlich jeder, dass da ein Anspruch auf mich zukommt. Weil mir mein altes Leben vielleicht wichtiger ist und lieb ist und wert ist, auch wenn ich merke, im Grunde genommen muss ich mir eingestehen, dass es ziellos ist und nichts Bleibendes hat. Wir Menschen können es drehen und wenden, wie wir wollen. An dieser Entscheidungsfrage kommt kein Mensch vorbei. Jeder wird die Entscheidung treffen müssen. Jesus will nicht, dass auch nur ein Mensch den ewigen Tod erlebt, in den ewigen Tod geht. Er hat ja alles dafür gegeben, dass es nicht so sein muss. Er hat alles dafür gegeben. Lassen wir uns darauf ein, dass Christus in uns zum ansehenden Duft wird? Fragezeichen. Kein Mensch soll verloren gehen, in den ewigen Tod gehen. Auch wenn wir Christen fehlerhaft sind, nicht perfekt sind, dürfen wir diese beste Botschaft, die es gibt, weitersagen. Es gibt nichts Besseres, nichts Wertvolleres als diese Botschaft von Jesus, diesen Wohlgeruch weiterzugeben. Der Wohlgeruch, der Jesus selbst in uns ist, auch wenn wir uns selber anders sehen, oftmals. Dieser Wohlgeruch wird Auswirkungen auf die Menschen haben. Jesus lässt daraus Gutes entstehen. Gutes entstehen, das Ewigkeitswert hat. Und ich hoffe und bete, dass niemand unter uns ist, der letztendlich dann von sich aus sagen möchte, nee, ich will das nicht, ich will mein altes Leben wieder. Nein, ich wünsche und bete und hoffe, dass alle Menschen diesen Schritt machen. Denn letztendlich, wenn wir Geruch Jesu sind, ist es nicht unsere Verantwortung. Und es macht frei, das befreit einfach. Jesus in uns ist der Wohlgeruch, das Parfüm für die Menschen um uns herum. Amen. Wir wollen still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland, du bist der, der uns gesucht hat, du bist der, der uns gefunden hat und du bist der, der uns verändert. Immer mehr in dein Bild hinein. Du bist der in uns lebt und der uns so verändert, dass wir ein Wohlgeruch, ein Parfüm werden für die Menschen um uns herum. Danke, Herr Jesus, dass wir nicht auf uns selber schauen müssen, sondern dass die Verantwortung bei dir ist. Danke, Herr Jesus, dass wir bei dir die Zukunft haben, das ewige Leben, dass du uns von unserer Verlorenheit weggebracht hast, dass wir uns hin von dir ansprechen lassen, dass du uns umkrempelst. Danke, Herr Jesus. Und so bitten wir dich einfach, lass uns an unserem Platz, wo wir sind, im Alltag, wo wir auch hinkommen, dieses Parfüm sei für dich, dass Menschen interessiert werden, dass Menschen ja, sich wünschen, auch dieses Parfüm, diesen Geruch zu bekommen und weiter zu riechen. Danke, Herr Jesus, dass du der bist, der alles in Händen hat und wir alles von dir erwarten dürfen und du uns frei machst, weil wir nicht die Verantwortung haben. Danke, Herr, für die Freude und die Freiheit, die du uns gibst und die wir in dir haben. Amen. Und so wollen wir gemeinsam noch das Gebet unseres Herrn Jesus beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.